Hallo und herzlich willkommen zu bauherr-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Heute in einem ganz spannenden Interview und zwar mit dem lieben Christian. Christian Krüger ist heute bei uns zu Gast und zwar ist es der Leiter von Architektur und Tageslicht von Velux Deutschland. Hallo Christian, wie geht es?
Hallo Maxim. Ja, prima, vielen Dank. Also alles bestens im Sommer, ne? Immer schön.
Ja, genau. Sind wir schon mitten im Thema, wenn du davon sprichst. Bei dir ist Sonnenschein, bei mir auch?
Absolut, ja. Der Sommer hat endlich Einzug gehalten. Es wird ja auch Zeit. Von daher alles bestens.
Genau, kurz zur Einordnung. Aufnahmedatum ist Mitte Juli. Für diejenigen, die sich wundern, die sich jetzt im Winter vielleicht die Folge anhören und die denken, hä, von was sprechen die da? Genau, Mitte Juli, die Sonne ist endlich da. Wir freuen uns auch sehr und gleichzeitig hat man mit der Sonne so ein, man liebt sie, aber man will sie dann doch nicht drin haben und dann teilweise dann doch und teilweise nicht. Und genau um diese Themen geht es in dieser heutigen Folge. Aber zunächst mal, bevor wir jetzt in das Thema komplett reinsteigen, Christian, habe ich dich richtig vorgestellt, Leiter Architektur und Tageslicht von Velux Deutschland. Was können wir uns darunter vorstellen und wo ist genau deine Expertise?
Ja, also mein Name, Christian Krüger, hat es so gesagt, der Titel im weitesten Sinne trifft es das Band, das Architekturteam, das ist ein Team von insgesamt 8 Menschen und wir sind, wie das der Name vielleicht schon sagt, zuständig hier im Haus dafür, dass wir Ansprechpartner sind für Architekten, die Fragen haben beim Produkteinsatz von Velux. Ne? Also welches Fenster, an welcher Stelle. Ich bin selbst Architekt, ich bin auch Zimmerer gelernter, ich bin auch Energieberater. Also das ist vielleicht schon, merkt man, da kommen wir im Folgenden noch drauf, wenn man bei Velux arbeitet und sich über Fenster, also Teile in der Gebäudehülle, damit beschäftigen wir uns den ganzen Tag. Und das hat immer sozusagen so eine handwerkliche Komponente, das hat eine Planungskomponente, das hat auch eine energetische Komponente und das ist sehr, sehr hilfreich, wenn man da von allem zumindest eine Grundahnung hat. Ich bin bestimmt nicht der allerbeste Energieberater der Welt und bestimmt nicht der allerbeste Architekt der Welt, ganz sicher nicht, aber also sehr breit aufgestellt, würde ich mal sagen. Und das ist wichtig tatsächlich, um Menschen immer, die sozusagen, jeder kommt ja aus einem anderen Blickwinkel, hast du ja hier häufig auch Leute, die ganz, ganz unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen und darauf passende Antworten zu haben.
Ja, aber sehr gut, dass man da so ein wirklich Rundumschlag, also als eben Zimmerer, da hast du ja schon sowieso mit Thema Dach oder Holz und mal gemein zu tun, ja, Architekt und dann auch Energieberater, da sind eigentlich die Komponenten da, die man eigentlich braucht für dieses doch sehr umfangreiche Thema, oder?
So ist das, genau. Ja, das ist so unterschiedlich, wie die Menschen sind, so unterschiedlich sind die Häuser. Manchmal sind es Neubauten, manchmal sind das ganz alte Gebäude. Dann haben wir Denkmalschutz und der eine will ganz aufwendig sanieren, hat vielleicht ein Budget, hat eine Erbschaft gemacht oder ein Haus gekauft. Also es ist wirklich dann relativ komplex. Glaubt man vielleicht gar nicht, wenn man erstmal nur denkt, naja, Velux, ne? Fenster im Dach. Ja.
Eben,
kann schon nicht so viel sein.
Ja. Man hat es immer wieder und das muss ich wirklich sagen, das sind oftmals für die Laien unter uns, die sich mit dem Bau zum ersten Mal beschäftigen, die sich dann denken, ja gut, was ist denn dabei? Das ist halt nur ein Haus. Ja? Und dann fängt man mit den Themen sich auseinanderzusetzen und kommt halt an bestimmte Gewerke oder Themenbereiche oder Bauteile, wo man denkt, na gut, was ist denn dabei? Dachflächen, mein Gott. Aber wenn man dann in die Tiefe reingeht, dann merkt man, wie viel das auf einmal ist und was da alles dazugehört und was berücksichtigt werden muss und was wie es beeinflusst. Und da denkt man sich, ah ja, okay, deswegen gibt es dann die Experten da, ne? Hier und da. Also das merke ich immer wieder so, ne?
Ja, und der eine oder andere, ich habe das gerade vor einigen Tagen gehabt, da sagte einer, na, ich will das mit möglichst geringem Aufwand austauschen, Fenster. Ja, das ist zum Beispiel ein tägliches Brot von uns, dass wir in bestehenden Häusern Fenster austauschen. Und dann sage ich, naja, es gibt diese Möglichkeit und es gibt eine andere. Nein, ich will es ja nur ganz einfach. Und dann sage ich, also natürlich ist der Wunsch des Bauherrn ist uns natürlich Befehl. Auf der anderen Seite muss man sich dann hinterher manchmal den Vorwurf, oder dem möchte ich mich nicht aussetzen, so muss ich formulieren, dass ich sage, ach, hättest du uns doch gesagt, dass das und das ist. Oder dass es das und das gilt. Und ach so, ja, wenn ich das gewusst hätte.
Ne? Ja.
Also es ist immer so eine Mischung. Ich will oder wir wollen, wie viele andere, die Welt ja nicht noch komplizierter machen, aber der ein oder andere, und es geht ja immer um viel Geld. Das ist ja beim Bauen auch so, ob im Neubau oder in der Sanierung, die Leute wenden Geld auf und das wollen sie schlau tun. So
eben,
finde ich.
Ne? Genau. Da sind wir genau beim Thema. Es geht um Geld, es geht ums Bauen und es geht vor allem ums Tageslicht. Und die Wichtigkeit vom Tageslicht ist eigentlich, eigentlich unerlässlich. Aber warum ist Tageslicht in den Gebäuden überhaupt denn wichtig?
Ja, das ist eigentlich, finde ich, sozusagen so die Gretchenfrage schlechthin. Wenn man sich sozusagen überlegt, wo kommen wir eigentlich her? Also die Menschen, du und ich oder unsere Vorfahren, dann gibt es uns und unsere Vorfahren schon Zehntausende von Jahren. Und die allermeiste Zeit ohne künstliches Licht. Ja? Also elektrische Beleuchtung gibt es vielleicht 150 Jahre plus minus ein bisschen. Das heißt, wir sind als Lebewesen einfach damit, unser ganzer Körper, das hat sich alles darauf entwickelt, dass wir mit dem Licht der Sonne aufstehen und sozusagen damit arbeiten, unser Rhythmus aufrechterhalten wird. Jetzt haben wir uns in den letzten 150 Jahren sehr stark verändert. Wir sind also quasi von einer landwirtschaftlichen Gesellschaft in eine Industrie, in eine Dienstleistungsgesellschaft gewechselt und halten uns zu einem fast überwiegenden oder nahezu 100% Anteil, also im Durchschnitt sind es wohl so um die 90%, die wir uns in Innenräumen aufhalten. Und ich finde, das ist so ein bisschen, auf der einen Seite sagt man, das ist aber viel, ob das wohl stimmt. Und wenn man dann mal rechnet, was machen wir denn? Wie sieht denn unser Standardtag aus? Dann ist es, wir fahren mit dem Auto zur Arbeit, wir sitzen im Büro, danach gehen wir vielleicht ins Sportstudio und da bleibt nicht so viel Zeit, an der wir wirklich draußen sind. Und man darf es nicht unterschätzen, Licht ist, da kommen wir, glaube ich, gleich vielleicht noch, kann ich mir gut vorstellen, ein bisschen weiter drauf. Das eine ist sicherlich, dass wir etwas sehen können, ne? Also dass wir etwas wahrnehmen. Und anderes ist sozusagen eine biologische Wirksamkeit, dass unser Körper das weiß und es spürt, wie hell es ist. Und dadurch, dass wir eben so viel jetzt in den Räumen sind, müssen wir eigentlich die Qualitäten, die wir mit denen wir uns entwickelt haben, ein bisschen in die Gebäude hineinholen. In einem vertretbaren Level, so würde ich es vielleicht mal formulieren.
Ja, ja, ich habe auch das Gefühl, also ich finde ja, das ist ja, wenn man sich das mal vor Augen nimmt und mal wirklich anschaut, wir verbringen wirklich so viel mit künstlichem Licht und nicht mehr halt in der freien Natur. Ja, und da denke ich immer wieder an die Hundeliebhaber oder Hundebesitzer, die dann eigentlich gezwungen sind, bei Wind und Wetter rauszugehen und dann sich nicht nur zu bewegen, sondern auch an der frischen Luft und draußen sich zu bewegen, was ein sehr, sehr gutes Zeichen ist immer natürlich. Aber gleichzeitig versuchen wir Menschen ja immer mit Technologie den Bedarf irgendwie versuchen auszugleichen oder wegzumachen. Und dann sind ja solche Ideen oder solche Sachen, dass man halt eben ein künstliches Licht schafft, das aber dem Tageslicht sozusagen nachgeahmt wird von der Helligkeit und von der Tönung und von der Farbintensität und so weiter. Sprich, wir versuchen eigentlich das, was draußen vorhanden ist, künstlich wieder in unsere Räume reinzubringen. Ja? Weil die Lösung vielleicht ja auch ein bisschen einfacher, dass man das von draußen einfach reinholt, ja?
Ja, das ist, ich glaube, das liegt so ein bisschen in der Natur der Dinge, dass man, also in der Natur des Menschen, nicht in der Natur der Dinge, aber in der Natur des Menschen, dass man das versucht, vieles mit Technologie zu kompensieren. Das Tageslicht hat bestimmt einen riesengroßen Nachteil, dass es ja kein bisschen gleichmäßig ist. Über das Jahr hinweg, wir kennen das alle jetzt im November, es wird kaum morgens sehr spät hell, ganz früh dunkel, ist doch nicht euer Ernst, schon wieder, ne? Und dann brauchen wir natürlich irgendwie Kompensation, dass wir uns bewegen können. Wir haben es auch über den Tag. Wenn man im Büro arbeitet, ist man vielleicht auch mal nicht um 17.30 Uhr raus. Ja, dann muss man an seinem Schreibtisch natürlich sitzen können und etwas sehen können.
Ja.
Aber ich finde, es ist eine schöne, Tageslicht ist eine sehr schöne Low-Tech-Art, etwas kostenlos zu bekommen, was uns gut tut. Und was tatsächlich so in 100% Gleichheit eigentlich nicht simuliert werden kann. Das hat auch was mit Intensität zu tun. Man kann Farben, also Lichtfarben, man spricht ja von verschiedenen Lichtfarben, durchaus simulieren. Aber in der Intensität und auch in der Flächigkeit kriegt man das eigentlich nicht gut hin. Ne? Das ist schon durchaus einzigartig.
Nichts kommt dem Original nahe.
Und ich finde vielleicht nochmal, wenn man das, ich weiß nicht, ob du das manchmal tust oder ich habe das natürlich auch schon mal getan, man ist so auf Wohnungssuche, ja, man schaut, man will umziehen aus irgendwelchen Gründen und dann schreiben die Makler Tageslicht oder lichtdurchflutetes Dreizimmer oder so ähnlich Apartment, das schreiben die ja nicht, weil denen die Gedanken ausgegangen sind, was man sonst so schreiben könnte, sondern sie wissen, das ist eine extrem positiv besetzte Eigenschaft einer Wohnung.
Ja.
Dicht durchflutet heißt erstmal, ach, ich kann, also es ist hell innen, ich kann rausschauen, also was. Und ich glaube, da dem ist viel Wahres drin oder liegt viel Wahres inne.
Ne? Ja, oder ein Tag, also ganz simpel, ne? Ein Tageslichtbad ist halt immer natürlich auf einmal ein ganz anderer Stellenwert wie ein Badezimmer, was halt eben keine Fenster hat.
Absolut, ne? Absolut.
Also das ist auf jeden Fall immer ein sehr hoher Faktor. Und gibt es auch Faktoren, die das Wohlbefinden oder auch die Gesundheit des Menschen beeinflussen beim Tageslicht?
Das gibt es sehr wohl. Und es gibt eigentlich so zwei große, würde ich mal sagen, so Stränge. Das eine ist, das kennen wir, wenn wir uns jetzt gerade in dieser Sommersaison dann doch vielleicht ein bisschen mehr und auch mit dünnerer Kleidung draußen aufhalten, dass wir auf unserer Haut oder über die Haut das Licht aufnehmen, ultraviolette Strahlung. Und ultraviolette Strahlung hat erstmal keinen so besonders guten Ruf, was sozusagen sehr schnell zu Verbrennung führen kann. Aber in der richtigen Dosis ist UV-Licht sehr, sehr gut. Tatsächlich.
Ja.
Es ist diese Vitamin D-Produktion über die Haut, die da aufgenommen werden kann. Das ist das eine. Und das andere ist eigentlich, dass wir, ich hatte es ja eben schon mal gesagt, wir sind so ein bisschen so Tageslichtwesen, dass wir tatsächlich mit unserem Biorhythmus, der ganz, ganz stark übers Licht gesteuert wird. Und damit meine ich, das wird über das Auge aufgenommen, dieser Effekt, aber an einer Stelle im Auge, der nicht zum Sehen gedacht ist. Also das ist ein bisschen kompliziert vielleicht zu erläutern, aber wir sehen natürlich mit den Augen völlig klar, aber die Netzhaut hat einen Bereich, in dem sich Zellen befinden, die überhaupt nicht mit dem Sehen zu tun haben, die einfach diese Helligkeitsinformationen aufnehmen und darüber Hormone ausschütten oder unterdrücken und uns damit in diesen typischen 24-Stunden-Rhythmus aufrechterhalten oder hineinbringen und den nicht aus dem Gleichgewicht kommen lassen, was dazu führt. Ich bin fest davon überzeugt, man sagt das ja häufig an so einem Sonntag, Schatz, jetzt waren wir so viel draußen, jetzt bin ich aber an der frischen Luft. Die frische Luft, die macht mich aber müde. Ne? Ich weiß nicht, ob bei uns in der Region, von der ich stamme, da sagt man das ganz häufig. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es auch das Licht ist, weil es diese hohen Lichtdosen, die man im Sommer draußen erhält, die sorgen dafür, dass sozusagen ein Müdigkeitshormon unterdrückt wird, das Melatonin,
Das
man im Übrigen auch technologisch ersetzen kann durch Tabletten.
Ja,
also
ja.
Das gleiche Thema.
Ja.
Und je stärker das unterdrückt wird, desto stärker kommt es dann abends sozusagen, schlägt es in Anführungsstrichen zurück. Und das ist positiv, weil wir wollen ja gut schlafen. Ne? Es ist ja nichts schlimmer, als dass man abends im Bett liegt und nicht zur Ruhe kommt, sich nicht erholen kann über die Nacht. Also diesen Effekt dieses Rhythmuses, der ist sehr, sehr stark tatsächlich.
Ja. Und da fallen mir jetzt zwei Sachen ein. Also zum einen, was ist das Thema dem Licht und das, was du auch gerade gesagt hast? Es gibt ja auch die Möglichkeit, auf dem Endgerät, auf dem Handy einzustellen, dass man so eine Schlafenszeit hat und dann ist man irgendwie 2 Stunden vor der Schlafenszeit, wird dann die Blauanteile auf dem Display rausgenommen, ja? Weil wir eben mit dem künstlichen Licht, mit dem Umgebung und dann auch die Displayzeit, ja, vorm Schlafen gehen nochmal irgendwie einen Film schauen oder nochmal auf dem Handy oder auf dem Tablet irgendwas nochmal angucken, recherchieren, was auch immer. Dieses Licht, dieses blaue Licht sorgt ja auch dafür, dass genau eben dieses Melatonin eben nicht eingestellt wird und wir dann schlechter schlafen und weswegen dann dieser Rotfilter reinkommt, dass wir halt das eben haben. Aha. Was ja auch wiederum ein Zeichen ist, dass unser Körper durch das künstliche Licht halt eben, also der Rhythmus vom Körper durch das künstliche Licht einfach nochmal anders zerbrochen wird und nochmal anders einfach ist in der heutigen Zeit, in der heutigen
Welt. Ganz genau, ganz genau.
Und deswegen gibt es da ja schon diese Anforderungen oder zumindest die Maßnahmen, die dann ergriffen werden. Und zum anderen, was du auch gesagt hast, und zwar mit dem Thema, was wir ganz am Anfang hatten, ja, wie oft wir eigentlich uns in Gebäuden bewegen, gepaart mit der Notwendigkeit eigentlich uns draußen zu bewegen und das Tageslicht zu haben und dann das Thema Vitamin D. Ich habe mir von meinem Arzt sagen lassen, dass mein Vitamin D-Spiegel war zu gering und dann habe ich gesagt, okay, ja, wir waren doch gerade eben, also das war nach den Sommerferien und dann den Wert gemessen und dann hat er gesagt, nee, das ist halt unterirdisch. Und dann hat er gesagt, ja, wir waren doch im Urlaub. Und dann hat er gesagt, ja, aber wo waren Sie im Urlaub? Ja, da, wo die Sonne scheint. Ja, aber erstens, sobald die Sonne scheint, cremen wir uns ein, also wenn wir im Monat sind, ja, oder wir sind in klimatisierten Räumen oder wir sind im Schatten. Ja, und wenn wir uns im Alltag bewegen, dann sind wir auch, wenn wir im Büro sind, dann versuchen wir abzudichten, weil ne, das Licht bringt dann auch Wärme mit und dann will man das eben vermeiden und man ist eigentlich immer im geschützten Bereich und selbst im Sommer haben wir einfach zu wenig Vitamin D, weswegen man das einfach dann supplementieren sollte.
Das stimmt.
Das
stimmt.
Das sind einfach solche Faktoren und gleichzeitig haben wir jetzt auch das wiederum drin, dass dann halt eben dieser Mangel an Licht oder an Tageslicht unseren Körper halt eben dann diese gesundheitlichen Sachen widerspiegelt. Und wenn wir uns das Gebäude betrachten, dann auf der einen Seite lieben wir das Tageslicht, weil es hell macht, weil das schön warmes Licht ist. Im Winter lieben wir das, ja, und im Sommer meiden wir das oder versuchen wir es zu meiden. Da brauchen wir wieder Verschattungssysteme, dass nicht zu viel Licht reinkommt oder UV-Strahlung, die uns dann eben unsere Bude aufheizt wiederum. Also das ist dieser Spagat, den man irgendwie handeln darf.
Wie so macht man das? So ist das, ja. Und das ist eben eines der, ich sag mal, Probleme, dass es durchaus Energie und Licht sozusagen in einem guten Verhältnis stehen muss. Ne? Mir fällt im Übrigen noch ein, dass man bei Schulen und so weiter, kann man das sehr gut und hat das auch über die letzten Jahrzehnte hervorragend in Studien belegt, dass man wirklich leistungsfähiger ist, wenn man gute Tageslichtbedingungen hat. Gleichzeitig darf es natürlich nicht zu warm werden, weil wenn wir in 28, 29 Grad warmen Räumen sitzen, da kann sich niemand mehr konzentrieren.
Ja.
Also das eine ist sozusagen das richtige Maß an Helligkeit, auch an sozusagen Ablenkung oder physischem oder sozusagen so optischen Reizen bereitzustellen. Und das andere ist, diese Überhitzung zu vermeiden. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Die eine ist zum Beispiel, dass man sagt, naja, ich habe sowas wie eine Pergola oder irgendetwas, was sozusagen auskragt. Also ich löse das Problem in Anführungsstrichen geometrisch,
ja,
was Feststehendem.
Genau.
Das gibt es ganz häufig, so lange, waagerecht auskragende Elemente oder unterhalb von Balkonen, was den Effekt hat, dass man diese steile Sonne im Sommer, die ja sehr viel steiler steht, so
ja,
um die 60 Grad etwa in unseren Breitengraden, dass die durch diese auskragenden abgehalten werden und dann das Fenster und den Raum damit gar nicht erreichen. Und in den Winterzeiten, wenn diese Sonne sehr viel flacher steht, sie dann ungehindert reinkommen kann, um quasi die Räume auch passiv zu erhitzen, was ja dann ein schöner, gewünschter Effekt ist. Das ist ein sehr, sehr probates Mittel, funktioniert natürlich leider nicht an jeder beliebigen Stelle. Ja, das hat auch eine enorme Auswirkung auf die Architektur. Wie sieht mein Haus aus? Ja, worüber sprechen wir an Ansicht von außen? Dann gibt es eine zweite Möglichkeit. Das ist eine sehr, sehr schlechte Möglichkeit, wie ich finde, wird häufig genutzt in großen Glasfassaden, dass man sagt, man nimmt ein extrem stark beschichtetes Glas.
Mhm.
Also in so eine Art Sonnenbrille in der Fassade,
ja,
nicht ganz so stark getönt, aber doch, man kann diesen Energieeintrag sehr stark reduzieren, so eher vergleichbar mit einer Sonnenbrille.
Mhm.
Das kann man sehr wohl machen. Ich finde, das ist aber so das Prinzip, als wenn ich das ganze Jahr mit demselben Mantel durch die Gegend laufe. Das würde man ja auch nicht tun. Ne? Man versucht sich sozusagen auf die Gegebenheiten zu adaptieren. Also ist das immer nur die zweitbeste Lösung und eine sehr gute und sehr, sehr häufig genutzte Lösung ist, dass man eben die Elemente, insbesondere die nach Süden, Osten, Westen ausgerichteten, mit Hitzeschutz oder mit irgendeiner Art von Sonnen- oder Hitzeschutz ausstattet, um die Wärme dann zu blocken, sofern sie zu stark wird. Also die dynamisch in Anführungsstrichen, die also rauffahren kann oder zur Seite fahren kann, gibt es ja je nach Fenstertyp ganz unterschiedliche Systeme oder Fensterläden, ja,
ja.
Also im alpenländischen Raum, das ist gang und gäbe, die funktionieren perfekt, ja.
Ja, immer noch.
In Tal immer noch, Low-Tech.
Ja, genau.
Ganz, ganz tolles System. Und die sind immer außen, diese Fensterläden, schon immer gewesen.
Ja.
Bieten natürlich auch noch einen Wetterschutz darüber hinaus. Und aber um die Energie aus dem Haus zu halten, bietet sich das an und so gilt, das gilt für Rollläden oder für Markisen oder bestimmte Jalousiesysteme, dass man die immer außerhalb der Scheibe anordnet.
Mhm.
Dann wird sozusagen die Wärme daran gehindert erstmal oder die Energie daran gehindert, überhaupt erstmal in den Raum zu kommen. Manchmal geht das nicht aus verschiedenen Gründen, dann will man es nicht oder man hat so große Windgeschwindigkeiten, ja, also alles solche kleinen Schauplätze, die noch dazukommen können, dann könnte man innenseitig etwas anordnen und das ist die viel, viel weniger effiziente Lösung, weil dann eben die Wärme schon durch die Scheibe hindurchgetreten ist,
ja,
und dann staut sie sich quasi hinter dem hinter der Jalousette oder dem Raffstore oder was auch immer man hat, ja. Dann im Raum, also außenliegend, ist eigentlich eine sehr, sehr gute Lösung. Und damit kriegt man, wir haben das gerade jetzt vor einigen Wochen sehr aufwendig einmal rechnen lassen. Also das bringt so um die 5 Grad geringere Temperaturen. Wenn ich ein außenliegendes Element, also Hitzeschutzelement habe oder wenn ich es nicht habe. Es ist ein 5 Grad Unterschied und das ist ziemlich viel, finde ich.
Also ich hätte jetzt gedacht, das ist eigentlich deutlich mehr. Ich habe das praktische Beispiel bei mir daheim gehabt. Wir haben im Schlafzimmer so flache, längliche Fenster, die einen schönen Ausblick haben, ja, in die Natur, ins Freie, in die Natur. Und da war von vornherein eigentlich kein außenliegender Sonnenschutz vorhanden. Was hat man dann gemacht? Man hat innen einfach was gehabt. Und im Sommer hat man immer, als wir dann in das Haus eingezogen sind, im Sommer hat man immer einfach, ja, das Schlafzimmer war immer warm, immer heiß. Mhm. Ja. Von daher 5 Grad finde ich noch ein bisschen wenig. Gefühlt war es bei mir 20 Grad, aber nee, also gefühlt war es auch deutlich mehr. Also ich würde sagen 10 Grad oder sowas mehr, wie jetzt mit dem nachgerüsteten Sonnenschutz. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ey, das geht nicht, ja. Und dann haben wir außen nochmal das nachgerüstet, was auch ganz einfach und gut funktioniert hat. Und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Mhm. Ja, wenn ich jetzt im Sommer die alles zumache und alles dicht ist, ich morgens schön durchgelüftet habe und dann abends wieder ins Schlafzimmer komme, dann ist der Raum noch kühl. Ja. Mhm. Und das war vorher eigentlich gar nicht, also nicht vorstellbar. Und das ist genau der Unterschied, ne? Ob die Sonne in den Raum reinkommt oder halt eben nicht oder von vornherein halt eben draußen gehalten wird. Ne? Genau. Und ich habe auch gelernt, dass man bei den Rollläden, die klassischen Rollläden, die man hat, die Schlitze am besten offen halten sollte, zumindest im oberen Bereich, damit sich die Hitze nach oben entweichen kann und dort einfach die Zirkulation stattfinden kann. Ne? Das ist auch nochmal als Tipp.
Und ich finde, was du jetzt gerade in so einem, was ist ja fast in dem Nebensatz gesagt, morgens gut durchzulüften. Ne? Also das ja. ist es gibt das Prinzip, dass man zum Beispiel nachts, jetzt im absoluten Hochsommer ist es vielleicht auch mitten in der Nacht noch etwas zu warm, aber so in den allermeisten Phasen sinkt die Temperatur doch deutlich unter 20 Grad. Mhm. Mitten in der Nacht, so um 2, 3 Uhr morgens. Und es gibt da eine ganze Reihe von Systemen, auch motorisch öffnbare Fenster, die dann zum Beispiel um die Uhrzeit aufgehen. Das muss gar nicht so wahnsinnig weit sein. Also das, da reicht ein relativ überschaubarer Spalt. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, quer zu lüften, also von links, Ost, West, Nord, Süd, wie auch immer, oder sogar noch ein bisschen in der Höhe versetzt, dann schaffe ich einen Luftwechsel, in dem, das schafft keine Lüftungsanlage der Welt, so ja. viel Luft, die dann ja 17, 18 Grad etwa vielleicht hat, die umspülen sozusagen dann das Mauerwerk über 2, 3 Stunden oder den Putz oder den Anstrich, was man dann hat, und das hilft enorm. Ne? Ja. Sozusagen diese Häuser, sie sind ja häufig massiv gebaut, also die gemauerten Häuser sind es zumindest, die sehr viel Wärme speichern können und die über einen längeren Zeitraum auch gerne wieder abgeben. Und das ist ein ganz probates Mittel. Das bringt enorme Vorteile.
Absolut, absolut. Und das, ja, wie gesagt, also beim persönlich genauso kennengelernt. Und wenn wir jetzt beim Neubau sind und eine Tageslichtplanung machen, haben wollen, was sind deiner Meinung nach die Sachen, die man da halt eben beim Neubau beachten sollte?
Ja, ich würde sagen, das ist eigentlich ein ganzer Blumenstrauß. Und jetzt muss man sich so ein bisschen rantasten, würde ich sagen. Mhm. Das eine ist sicherlich zu überlegen, an welchen Stellen möchte ich es hell genug haben. Ja, man hat ja definiert ja für seinen Neubau tatsächlich auch immer Bereiche, die man gerne hell haben möchte, weil man vielleicht da der Esstisch steht oder die Küchenarbeitsplatte oder sonst ein Kinderzimmer, Spielplatz ist und so weiter. Andere Bereiche sind vielleicht, möchte man explizit ein bisschen weniger belichtet haben, da wo der typischerweise so ein Fernseher steht. Ja, das ist gar nicht so gut, wenn das die hellste Ecke des Raumes ist, dann kann ich nämlich nichts mehr sehen.
Ja.
Also sich sehr genau zu überlegen, wo möchte ich es eigentlich hell haben. Das, finde ich, ist das eine. Das zweite ist, sich dann Proportionen zu überlegen. Denn das ist ein Prinzip, wir hatten eben über diesen Hitzeeintrag gesprochen und das geht eigentlich per se erstmal nur über die Quadratmeter. Also durch ein großes Fenster kommt mehr Energie rein als durch ein kleines Fenster. Das ist schon mal sozusagen sehr, sehr flächenmäßig proportional. Was nicht so proportional ist, ist der sozusagen, wie hell ein Fenster einen Raum macht. Mhm. Also wenn man sich vorstellt, man hätte eine so eine Schießscharte als Bild, ne? Ganz schmal und ganz senkrecht runter, dann wird es und die ganz schmal, vielleicht eine sehr dicke Wand noch haben, dann wird durch diese Schießscharte, wenn ich sie mal so bezeichne, der Raum gar nicht so wahnsinnig hell werden. Weil er nur in einem gewissen Bereich, wenn die Sonne darüber streift und so weiter, gut ist eigentlich, Fenster sehr weit oben anzuordnen, per se erst einmal. Ja. Das ist sozusagen so eine Grundregel, weil die Sonne guckt immer in irgendeinem Winkel von oben, scheint sie. Und auch der Himmel leuchtet, weil selbst wenn die Sonne nicht direkt strahlend scheint, sondern wir so einen bedeckten Himmel haben, die Helligkeit kommt immer eher von oben. Das heißt, es kommt einem Raum zugute, wenn es im oberen Bereich Fenster angeordnet hat oder transparente Flächen angeordnet hat. Demgegenüber steht dann so ein bisschen ein Prinzip, auch das hast du eben mit dem Nebensatz angesagt, ja, in deinem Schlafzimmer hat einen schönen Ausblick. Das ist ja total wertvoll, einen tollen Ausblick zu haben. Der ein oder andere hat vielleicht eine Kirche oder einen Berg oder einen Strand im besten Fall, wo ich drauf schaue. Und das möchten vielleicht, oder in Kinderzimmern möchten ja auch Kinder, die da spielen, möchten ja aus dem Fenster herausschauen können. Ne? Ja. Auf der einen Seite sage ich, oben ist gut für die Helligkeit des Raumes, aber vielleicht ist im unteren Bereich ist gut, weil ich in den Garten hinunterschauen kann oder in die Ferne schauen kann oder eine bestimmte Richtung habe. Also ich finde, man muss diese Helligkeit und Ausblick gleich mitdenken. Mhm. Wenn ich sage Ausblick mitdenken, dann ist es ja auch in der Regel immer ein Einblick. Ja? Also wenn ich ein Fenster durch das Fenster rausschauen kann, dann kann man erstmal davon ausgehen, dass auch jemand anders reinschauen kann.
Ja, ganz wichtig.
Manchmal ist das okay, manchmal ist das nicht, möchte man das klar nicht so gerne haben. Und ich finde es auch immer, ein Fenster sitzt, durchstößt ja quasi die Hülle an einer bestimmten Stelle und die ist dann durch das Fenster irgendwie festgelegt. Von innen sitzt das Fenster dann im Raum. Also ich habe das eine Betrachtung raumweise, kann das die Position gut oder schlecht finden. Und das gleiche Fenster von der Außenseite ist aber ja im Zusammenhang mit einer gesamten Fassade zu sehen, einer Ansicht oder dem Dach oder so. Das heißt, ich habe einen ganz anderen Zusammenhang, wie ich dann auf meine Flächen schaue. Und da gibt es sehr, sehr gute Beispiele und ehrlicherweise gibt es ganz gruselige Beispiele, die, glaube ich, jeder von uns schon kennt, wo man denkt, naja, wer hat denn da sich das erdacht? Ja, also wir müssen jetzt, glaube ich, nicht zu konkret werden, aber vielleicht jeder hat solche Bilder im Kopf, wo man denkt, das kann man nicht machen.
Ne? Sozusagen
dieses Zusammenspiel von innen und außen und ich kann leider die Außenstelle des Fensters hängt mit der Innenseite zusammen. Das ist nun, also das sind jetzt, ich weiß nicht, ich hoffe, das war verständlich, aber ich glaube, es gibt wirklich viele, viele zum Teil konkurrierende Aspekte, die man so treffen muss. Und von daher muss man sich das sehr genau dann überlegen, würde ich mal sagen. Fensterplanung oder die Ansichten zu entwickeln. Ne? Wenn mein Architekt mir etwas zeigt, dann da habe ich eine sehr genaue Meinung zu als Bauherr in der Regel.
Das ist ja ganz oft so bei den Architekten oder Expertenleihenkommunikation, sage ich jetzt mal. Ne? Der Architekt kommt dann und sagt, ja, jetzt müssen wir aber noch die Ansicht planen. Ne? Und dann heißt es aber vom laienhaften Bauherr, wenn der es zum ersten Mal baut, dann sagt, ja, warum? Wir haben doch festgelegt, also ich weiß ja, innen drin, im Kinderzimmer brauche ich ein Fenster, ne? Also das ergibt sich doch sowieso, da muss ich doch nichts planen. Und dann kommt genau das ins Spiel, das sozusagen zu verdeutlichen, und das hast du jetzt ganz schön gemacht eigentlich, ja, mit einem Beispiel, dass ich habe halt innen andere Einflussfaktoren auf mein Fenster, Möbel, Einrichtung etc., wie ich das halt eben von außen betrachtet habe. Da spielt das Gesamtheitliche oder das Ganzheitliche, die Ansicht halt eben mir, die Vorgabe halt irgendwo macht. Und da finde ich das immer ganz schön, wenn halt sowohl als auch zusammenpasst, ja, das ist dann der Idealfall, sowohl von außen ein harmonisches Bild, als auch von innen ein harmonisches Bild, wenn ich das habe. Und da kann es sein, dass ich dann je nachdem, so wie du auch gesagt hast, ja, nach Funktion, also manche Funktionen vertragen es einfach, eine höhere Brüstung zu haben und dann eben ganz oben angeordnet die Fenster zu haben, und andere Funktionen, Stichwort Kinderzimmer, die brauchen halt vielleicht ein Fenster, was halt eben tiefer ist, ja. Und das spiegelt es halt auch eben wieder. Jetzt habe ich immer wieder gesehen, und würde mich jetzt deine Meinung dazu interessieren, was hältst du davon? Man sieht immer wieder, genau aus dem Kontext der Fassadenplanung, dass man dann halt eben hochstehende Formate hat, die dann, also mit bodentiefen Fenstern, die so geplant sind. Und dann kommt der Nutzer rein und dann macht er seine Plaisirs rein, die von unten bis nach oben rüstungshoch, sage ich mal, hochgezogen werden, weil man genau das nicht möchte, was du auch gesagt hast. Man schaut auch von innen rein. Ja. Und dann ist es für mich immer so eine Diskrepanz zwischen Planung und dann Nutzen oder Nutzer, wo ich dann sage, ja, ich weiß nicht, wieso hat man das überhaupt so geplant, wenn das nachher eh immer zugezogen ist, vor allem im Erdgeschoss.
Ja, ja. Das ist tatsächlich so. Und das ist, ich würde mal, also hört sich jetzt vielleicht ein bisschen arrogant an, aber im Grunde genommen muss man behaupten, da haben die Menschen nicht über ihre Bedürfnisse sauber gesprochen im Vorfeld. Ja, der eine hat das gemacht, was er vielleicht aus ästhetischen Gründen oder so oder aus was auch immer für Gründen gut findet. Und der andere sagt, naja, nee, das wollen wir nicht. Das ist ja mal, ist es ein Wohnungsbau, da hat man diese Plissés, man sieht das auch im Bürobau. Ja, das ist da gar kein so ein riesengroßer Unterschied. Das ist vielleicht unser Thema heute, aber man sieht dann quasi von unten unter die Schreibtische der Mitarbeitenden im ersten Geschoss.
Den Kabelsalat.
Also genau, ich finde bodentiefe Fenster total toll. An einer Stelle, wo ich rausgucken möchte oder wo mich der Einblick nicht stört, muss ich sagen. Wenn ich hinterher ist aber dann dauerhaft, ehrlicherweise geben wir ja Geld aus. Ne? Wir bauen erst ein Fenster, was irgendwie Geld kostet und dann machen wir ein Produkt, was es dann wieder dauerhaft verschließt, was noch einmal Geld kostet. Und dann sieht es hinterher noch nicht mehr überzeugend aus. Das ist irgendwie schade. Manchmal ist es vielleicht auch, dass sich die Menschen dessen auch erst bewusst sind. Und das ist etwas, was man beim Wohnen nicht so gut üben kann. Passt eigentlich diese Wohnung oder dieses, was ich vielleicht gekauft habe oder gemietet habe, passt das wirklich zu meinem Wohnumfeld oder ist das Kinderzimmer, muss das eigentlich das Schlafzimmer sein und andersrum, weil man sich dessen das so ein bisschen erst testen muss, wie man sich reinfindet in eine Situation, sodass man da nicht so viel ändern muss oder nicht so viel Unsinn treibt.
Ja. Und in dem Zusammenhang kommt für mich auch immer das Stichwort, wenn wir jetzt darüber sprechen, also auch, ja, wir haben ja auch schon darüber gesprochen gehabt mit dem außenliegenden Hitzeschutz, ja, der dafür sorgt, dass die Hitze gar nicht reinkommt. Und dann gibt es ja nochmal als Stichwort den Blendschutz. Und ich weiß jetzt von Gesprächen, dass viele Bauherren oder Laien sich auch mit den Begrifflichkeiten irgendwie sich schwer tun. Was macht denn der Hitzeschutz und was macht denn der Blendschutz?
Genau, also der Hitzeschutz liegt außerhalb der Scheibe. Hatten wir eben schon gesagt, ist total wichtig, dass er das tut, um die die Wärmestrahlung oder die Energie effizient aus dem Haus zu halten. Und da gibt es verschiedene Produkte von allen möglichen Herstellern für alle möglichen Fenster und an so einem Produkt gibt es dann auch einmal einen sogenannten Abminderungsfaktor. Wie stark ist der denn jetzt wirksam? Das wirkt vor allem auch oder nicht nur bei direkter Sonne. Bei direkter Sonne natürlich umso mehr, aber auch bei einer Art diffusen, großen Wärmestrahlung von außen. Und der Blendschutz ist etwas, das kann sehr gut innen liegen. Und der wirkt eigentlich nur in dem Augenblick, wo die Sonne oder vielleicht eine reflektierende Fläche, große Metallfassadenflächen oder Glas, was sehr stark spiegelt, dass den direkten Sonnenstrahl, und dann geht es wirklich nur um das direkte Licht, in mein Auge oder an die Position, wo ich mich befinde, hineinspiegelt. Und Blendung ist nicht gut. Blendung sagt, das ist eine temporäre Verletzung des Auges. Das muss nach Möglichkeit wirklich, wir erzählen unseren Kindern, natürlich gucken wir nicht in die Sonne, aber man merkt es beim Autofahren, wie unangenehm das ist, geblendet zu werden, wie lange. Da ist es fast noch gefährlicher, würde ich mal sagen, weil man sich ja mit einer Geschwindigkeit bewegt, wie lange das Auge braucht, um sich von diesem kleinen Schreck zu erholen.
Ja.
Und also Blendschutz kann sehr gut innenliegend sein. Es geht nur darum, dieses direkte Licht wegzunehmen. Manchmal sind es so Jalousetten, die man drehen kann, oder es ist etwas Mattierendes, etwas Durchlässiges. Also, dass ich bloß verhindere, dass das direkte Licht mein Auge erreicht. Man sagt im Übrigen ja auch, wenn man Büroarbeit macht, tun sie das niemals mit dem Monitor, an dem wir ja meistens sitzen heutzutage, direkt vor dem Fenster. Also dass ich nicht genau in die Fensterrichtung gucke, sondern im Optimalfall 90 Grad gedreht, also seitlich zum Fenster. Weil das alleine schon die Position, in der ich mich dann typischerweise befinde, diese Blendung etwas minimiert. Je genauer ich nach draußen gucke, also je rechtwinkliger, je direkter, desto größer ist die Gefahr und man wundert sich mitunter, wir leben ja alle nicht auf einer Insel, ja, und dann ist es manchmal, ist es ein metallenes Schild an irgendeinem anderen Haus oder ist eine sehr weiße Fläche. Über den Jahr, das Jahr und den Tag gibt es an ganz speziellen Augenblicken immer wieder ganz kurze Blendung, wo man denkt, ja, gibt es doch gar nicht. Das ist das irgendwie ein Vogelhaus, sage ich jetzt
mal. Ja, genau.
Also
ja,
das ist
ja.
So ganz
skurril. Für Kleinigkeiten, ja.
Und das ist aber sehr, sehr störend.
Eben. Und das merkt man vor allem dann, wenn man im Arbeitszimmer ist oder halt eben typisch im Büro ist, ja, da merkt man, okay, der Blendschutz, der sorgt genau dafür, dass ich vielleicht am Computer einfach besser arbeiten kann, wenn da irgend so eine Blendung reinkommt. Ne? Das heißt, mache ich bei Bedarf, mache ich das dann oder ziehe ich das auf oder mache das runter oder wie auch immer. Aber ich möchte vielleicht, gerade im Winter, habe ich vielleicht eine Blendung irgendwo, möchte aber trotzdem, dass die Sonnenstrahlen, wenn die dann da sind im Winter, trotzdem natürlich reinkommen. Und deswegen möchte ich dann die Wärme von der Sonne haben, aber ich möchte halt nicht geblendet werden. Und das ist so der Spagat dann in dem Fall, wo man sagt, okay, Sonne kommt rein, Wärme kommt rein, aber bitte nicht so oder noch so, dass ich dann noch arbeiten kann am Monitor. Und deswegen der Blendschutz einfach, der dann im liegende Regel.
Es gibt auch, bei uns gibt es das und es gibt es aber auch bei ganz vielen anderen Herstellern Elemente, die man dann in der Höhe quasi, das ist, es heißt ja nicht immer, dass ich den unteren Bereich
genau
machen muss oder nur den oberen. Das kann auch genauso gut ein Bereich irgendwo in der Mitte sein.
In der Mitte, ja.
Und der ändert sich vielleicht auch über das Jahr hinweg. Dann im März ist es an der Stelle und zu einem anderen Zeitpunkt ist es an einer anderen Stelle. Also das ist ein total probates Mittel.
Ja.
Es geht eigentlich nur darum, dieses Phänomen sozusagen zu unterbinden, weil es wirklich sehr störend ist.
Ja, jetzt gibt es natürlich diesen ganz, ganz großen Spagat. Ja, ich will auf der einen Seite die Hitze draußen haben, auf der anderen Seite will ich halt, das ist halt das Grundthema sozusagen. Ne? Bei den Dachflächenfenstern ist es ja nochmal ein spezifisches Thema, weil ich da ja nochmal durch die schräge Anordnung deutlich mehr Sonnen- oder Energieertrag und Sonnenertrag eigentlich habe, mehr Tageslicht drin habe. Gleichzeitig habe ich natürlich auch die ganzen Möglichkeiten, die Hitze draußen zu behalten, über die wir gesprochen haben, ne, mit außenliegendem Sonnenschutz etc. etc. habe ich ja immer noch. Also sprich, wie ist es, also oder verhält sich da nochmal anders wie bei einem klassischen Fenster, was ich in meiner Fassade habe, das dann klassisch an der Wand angebracht ist?
Ja, du hast es jetzt, glaube ich, schon gesagt, durch diese Neigung der Fenster entweder in eine Schräge oder ganz horizontal geklappt, alles, was von oben kommt, da kommt das energiereichere Licht her. Mhm. Man könnte also im Umkehrschluss sagen, theoretisch bräuchte das Dachfenster nur kleiner zu sein, im Verhältnis zu einem Fassadenfenster, um den Raum gleich hell zu machen. Mhm. Das ist ungefähr der Faktor 2, so ganz grob, ne, zwischen einem schrägen Fenster und einem senkrechten Fenster. Bei so Gauben, die man ja auch sehr häufig baut, einfach um noch zusätzliche Kopfhöhe, eine größere Wohnfläche zu erreichen, ist der Faktor noch höher. Von daher muss man da schon sozusagen gesondertes Augenmerk drauf machen. Ich würde das nach Süden, Osten, Westen wirklich vermeiden, etwas ohne ein außenliegendes Hitzeschutzprodukt zu verwenden. Und es kommt noch etwas dazu, das hatten wir eben schon am Rande, diese Wärmespeicherfähigkeit von Gebäuden. Jetzt haben wir, ich sag mal, das ganz typische gemauerte Haus ist in den Erd- oder in den normalen Geschossen, hat es sozusagen eine massive Wand, die viel Energie erstmal absorbiert, um sie dann langsam wieder abzugeben. Im Dachbereich sind es sehr häufig oder fast immer Holzdachstühle, die dann stark gedämmt sind.
Ja.
Da kann man auch ein bisschen was machen. Aber in Summe haben diese Holzdachstühle diese große Wärmespeicherfähigkeit nicht. Wir haben eine gute Wärmedämmung, aber sie speichern das nicht. Das heißt, es kommt dann immer relativ schnell, schlägt es auch durch. Und das ist sozusagen der Effekt, den man dann in den Schlafzimmern hat, wenn da nichts dran ist. Das wird dann sehr schnell sehr warm.
Also ja.
Muss man, nach Norden ist das relativ unkritisch in den allermeisten Fällen. Wenn es sehr steil steht, so 60, 65 Grad, gibt es ja auch sehr steile Dächer. Auch dann ist es etwas besser, aber so bei den typischen 35, 40 Grad geneigten Fenstern muss man eigentlich sagen, es ist kritisch, wenn man es nicht tut. Natürlich kann man es erst einmal probieren und sagen, naja, da bin ich vielleicht in dem Homeoffice oder in einem Gästezimmer bin ich gar nicht so häufig, das ist schon okay. Deswegen ist es für uns auch so wichtig, dass man solche Produkte nachrüsten kann.
Ne? Eben.
Weil das ist so ein Thema, ja, wir hatten es vorhin, das kostet alles Geld und man baut es nur einmal und vielleicht trifft man dann eine Entscheidung für oder gegen ein Fenster, das zu korrigieren, ist hinterher gar nicht mehr so einfach. Im Dach wiederum etwas einfacher als vielleicht in der Fassade, aber es ist dann, also entweder ist das Fenster da oder ist es nicht da. Und dann kann man sich hinterher immer noch mal überlegen, naja, braucht man von außen, eher ist es ein Rollladen, der es wirklich dann stockdunkel macht, für ein Kinderzimmer beispielsweise oder ein Schlafzimmer, oder ist es eher eine Markise, also ein Netzgewebe oder ähnliches, oder kann ich tatsächlich darauf verzichten, also dieses Nachrüsten, dieses systematische Anpassen an die Bedürfnisse bei dem Blendschutz gleichermaßen, das ist für uns eigentlich ein großes und wichtiges Thema.
Das ist auch ein ganz gutes Argument zu sagen, wenn man sich nicht sicher ist, hey, ich probiere es jetzt vielleicht mit der, das heißt, baue ich Markise, ne? Also mit so einem Screen, was mir einfach so eine Verschattung, Grundverschattung gibt. Und wenn ich dann doch merken sollte, dass es in 5 Jahren nicht auszuhalten ist oder sowas, dann kann man das noch nachrüsten. Ich weiß, bei meinen Eltern beispielsweise, die haben so um 2002, 2003 haben die ihr Haus gebaut. Und da haben wir auf dem Dach im Badezimmer so ein Screen, also so eine Markise, die außenliegend ist, und nebendran im Schlafzimmer halt ein außenliegende Verschattung, so eine Jalousie halt. Ne? Und den Unterschied merkt man schon. Ja, also den Unterschied merkt man schon. Aber es ist jetzt nicht so krass, dass man sagen würde, hey, wir müssen das jetzt unbedingt nochmal nachrüsten. Ne? Und das ist die gleiche Dachfläche, also direkt nebendran die Zimmer, das heißt von der Ausrichtung gleich und so weiter. Und das fand ich immer ganz schön, eigentlich so als Beispiel zu haben, wie viel das bringt. Und im Schlafzimmer würde ich es auf jeden Fall immer machen. Und im Badezimmer kann man sich tatsächlich überlegen, ob man da auf so ein Screen geht oder sowas. Ne? Und was ich auch immer ganz schön finde, ganz, ganz elegant finde von der Lösung her, wo sich viele Bauherren, ich weiß, dass sich viele Bauherren da ein bisschen schwer tun. Und jetzt würde mich deine Meinung dahingehend interessieren. Und zwar, stell dir vor, wir haben eine einläufige gerade Treppe, die mitten in unserem Haus ist, also in der Mitte von einem Haus. Das heißt, die Treppe ist jetzt weder von den Fenstern seitlich irgendwie beleuchtet. Und habe immer eigentlich ein künstliches Licht bei dieser Treppe. Und jetzt habe ich die Möglichkeit beispielsweise da, wo mein Dach dann oben nach oben offen ist, ja, also ohne nochmal einen Zwischen- oder einen Speicher, da oben nochmal ein Dachflächenfenster anzubauen, das dann über Funk dann verschattet werden kann, beziehungsweise auch gelüftet werden kann, also aufgemacht werden kann. Sowas würde ich immer gerne empfehlen, oder wenn wir dann zum Gespräch kommen, sage ich immer wieder, ja, so kann man das lösen, so kriegt man das gelöst mit der Verschattung, mit dem Öffnen, dass man dann mal die Hitze ableiten kann, etc. Und dann kommen immer die Argumente, ja, aber, wie reinige ich das? Und wenn dann mal doch was passiert, wie komme ich denn da hoch? Was ist deine Meinung zu dieser Lösung?
Ja, das ist, das Reinigen ist natürlich bei Dachfenstern, die sehr hoch, wir sagen so neudeutsch, out of reach dazu.
Ja.
Also Fenster, die müssen ja gar nicht in 4 Meter Höhe sein, 2,50 Meter oder 3 Meter reicht dann ja auch schon, oder? Also, dass man nicht drankommt. Das ist sicherlich ein Thema. Wir haben an vielen Scheiben so eine Art Reinigungsunterstützung. Also das ist so ein bisschen, das ist das, diese Scheibentechnologie ist schon so weit fortgeschritten, das ist jetzt nicht einfach nur irgendein Glas. Also das ist erstens ein gehärtetes Glas auf der Außenseite, was auch Hagel ab kann und so weiter. Und es hat auch eine Art Reinigungsunterstützung. Diese Reinigungsunterstützung macht es vielleicht etwas seltener notwendig, überhaupt zu reinigen. Ganz darauf verzichten wird man nicht können. Also wir können natürlich nicht versprechen, wenn die Taube etwas hat fallen lassen, dass sich das dann sofort weglöscht. Je steiler das eingebaut ist, desto leichter fällt es natürlich, dass ein Niederschlag das sauber wischt. Aber auch das wird, irgendwann wird man sehen, dass das Fenster vielleicht, oder in einer Pollenzeit, wird man, wenn es eine Trockenphase ist, merkt man schon, dass es einfach schmutzig ist. Diese Fenster kann man immer Unsere Fenster kann man immer von der Innenseite reinigen. Das heißt also, jedes unserer Fenster kann man eigentlich, ich sag mal 180 Grad, es sind nicht ganz 180 Grad, aber nahezu 180 Grad umdrehen, dass ich das Problem habe, dass ich dann trotz alledem vielleicht aufgrund dieser Höhe nicht daran oder mir etwas überlegen muss, das bleibt bestehen. Ne? Also ich möchte jetzt auch nicht ganz wegdiskutieren. Ich würde bloß behaupten, das muss man nicht jede 2 Wochen.
Nein, natürlich.
Im Zweifel muss man dann mit einer Stehleiter irgendwie dran. Natürlich muss man sehen, dass man da sicher steht darauf. Dann kann man das aber alles von der Innenseite aus ganz gut putzen. Ich würde das sozusagen von der Nutzenseite her, wir sehen das relativ häufig. Es gibt ganz, ganz viele schöne Beispiele, dass man ist sozusagen am Erdgeschoss oder am Boden, am Fußpunkt der Treppe und hat wirklich das Gefühl, dass das Licht saugt einen so nach oben.
Ja, also, ja, genau.
Es hat ja auf der anderen Seite auch so einen Sicherheitsaspekt. Wenn ich immer vorstelle, oben sind vielleicht 2, 3 Schlaf- oder Kinderzimmer oder ein Bad, was ja ganz häufig der Fall ist, die sind alle geschlossen. Ich tapsel immer in so ein dunkles Loch hinein. Ja, der Effekt ist sehr, sehr groß tatsächlich. Was wir ab und zu, das ist jetzt vielleicht das nicht so das Thema, wenn ich die Möglichkeit habe, den Dachspitz bis ganz nach oben zu öffnen, ist ein Fenster vielleicht die schönere und sehr viel effizientere Lösung. Ganz häufig hat man aber ja noch so einen Spitzboden, wirklich auf dem letzten, ich sag mal, Meter oder Meter 20, den man auch als nicht mehr gut nutzen kann. Dann gibt es ein System, was wir nennen das Tageslichtspot. Andere sagen Sun-Tunnel dazu. Es geht eigentlich um so ein bisschen Lichtlenkung. Und nicht im ganz großen Stil, dass man sagt, ich erleuchte nicht das ganze Haus damit, sondern ich habe eigentlich ein Rohr, das hat so 25 Zentimeter Durchmesser, ungefähr 25, 30 Zentimeter. Das ist sehr hoch verspiegelt und das kann ich dann von der Dachfläche an der Außenseite sieht es aus wie ein ganz kleines Fenster, so 40, 50 Zentimeter groß. Und dieses Licht fällt durch die Scheibe in dieses verspiegelte Rohr, reflektiert sich nach unten und kommt im Inneren des Raumes, bei Reihenhäusern zum Beispiel, ganz, ganz häufig.
Ja.
Oben einen Flur, wo man wirklich, das ist meistens nur 3, 4 Quadratmeter groß und ganz, ganz viele Türen. Ja? Hier ein Zimmer, da ein Zimmer, noch ein Bad und noch ein Zimmer und so weiter. Und es sieht von innen aus wie ein Einbau-Downlight, also wie eine Leuchte. Die tagsüber enorm strahlt. Also da brauchst du keine Leuchte mehr daneben. Tagsüber sowieso nicht. Und wenn du nachts eine bräuchtest, weil es dann eben von draußen nichts mehr ankommt, gibt es so kleine Beleuchtungszusätze, die man da reinsetzt, dass dasselbe, also dieselbe Position, dieselbe kreisrunde Auslass dann als wie eine, es ist dann eine Leuchte, muss man sagen.
Ja.
Das ist eine ganz schöne Kombination, weil es so einen starken Effekt hat. Ich kann nicht da durchschauen. Manchmal geht es mir immer nicht darum, sondern es geht nur darum, dass ich jetzt wirklich nicht jedes Mal achten muss, wo ist denn der Lichtschalter? Also ich tapsel mich an der Wand entlang oder muss eine dunkle Treppe erst hinauf oder hinuntersteigen, sondern es ist per se da. Es kostet nicht immer Geld, dieses Licht den ganzen Tag brennen zu lassen, weil es das Tageslicht ist.
Und eine ganz, ganz schöne und eigentlich simple Lösung, so effizient eigentlich. Professor Battenbach. Battenbach ist doch da ein Stichwort immer, ne? Für so Tageslichtlenkung. Und ich habe da auch mal einen Vortrag von ihm gehört, schon Jahre her, aber das ist eigentlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Und auch ganz, ganz, ganz stupide gesagt, ja. Also dein Kind ist noch klein, schläft bei dir im Schlafzimmer mit, steht irgendwann selbst auf und geht aus dem Zimmer raus. Und beim Türaufmachen wachst du auf und siehst, draußen brennt Tageslicht, also im Flur, ja, weil durch das durch den Tube da das Licht reinkommt. Und dann weißt du, okay, ich kann weiter schlafen, weil kommt jetzt irgendwie selbst klar, ja. Also nicht mitten in der Nacht, ja. Also für solche Anwendungen ist es ja schon auch schon sehr, sehr von Vorteil. Aber das finde ich auch eine sehr, sehr gute Lösung, um sowas eben überhaupt zu machen. Jetzt gibt es auch die Möglichkeiten, und da komme ich jetzt auf ein ganz, ganz spannendes Thema. Es gibt die Möglichkeiten, den Dachbalkon bei euch zu machen. Und den finde ich ja wirklich, das ist eine Lösung, die gibt es schon seit ein paar Jahren, aber immer wieder spannend zu sehen, wie die Reaktionen von Leuten sind, die das sehen. Ja? Und ich habe gerade jetzt vor kurzem ein Reel geteilt auf Instagram. Und wenn ich da in die Kommentare reinschaue, dann ist da zu sehen von A, habe ich schon vor 20 Jahren eingebaut, gibt es schon lange und B, habe ich schon vor 30 Jahren, gibt es schon lange, schon längst geplant, schon längst eingebaut, was auch immer. Und dann gibt es die andere Seite, die sagen, oh, was kostet das? Oh, wo gibt's das? Oh, wie macht man das? Oh, das sieht ja super aus. Brauche ich dafür eine Genehmigung? Ja, die ganzen Fragen, die auf einmal auftauchen. Also es ist auf der einen Seite so, hat man so die Leute, die das natürlich kennen, und auf der anderen Seite macht das natürlich Laune und macht Spaß, sich das anzuschauen. Da denkt man sich, was kostet das? Brauche ich dafür eine Genehmigung? Wow, gibt's sowas überhaupt? Das ist ja Wahnsinn, ja. Wie ist da deine Erfahrung damit?
Ja, das ist ein insofern wirklich, weil du es jetzt ansprichst, das ist ein ganz interessantes Produkt, weil es ein bisschen, wie soll ich sagen, Velux kommt, glaube ich, ganz stark von dem Gedanken oder ist in den Gedanken der Menschen, vieler Menschen so verankert, naja, das ist so das Fenster, was ich in meinem Kinderzimmer auch hatte. Also das ist so das Klischee, so würde ich mal sagen. Und wir sind froh und stolz und auch sehr selbstbewusst, dass wir viel, viel mehr sind als dieses Klischee. Und dazu gehört es eben, dass man Fenster oder ja, Lösungen, wie sagt man, Lichtlösungen hat, die mehr sind als ein Kinderzimmerfenster, was man einfach aufmacht. Und dieser Dachbalkon ist eben eins davon. Das ist ja ein Produkt, das ist ungefähr so zwischen 80 Zentimeter und 1 Meter, gut 1,10 Meter breit. Sieht im geschlossenen Zustand eigentlich aus wie ein normales Dachfenster, was eine verglaste Brüstung hat im unteren Bereich, wo ich also quasi rausschauen kann, auf was im Garten unten passiert. Und wenn ich das öffne, schiebe ich das obere Fenster nach oben und klappe das untere Fenster aus der Schräge in die Vertikale. Und es entsteht automatisch und ziemlich schnell ein kleiner Balkon. Ne? So ein französischer Balkon, das reicht nicht aus, um da mit 4 Freunden zu grillen. Natürlich nicht. Aber wenn ich in einer Wohnung lebe, die eben keinen Außenbereich hat, ist das Gold wert an der Stelle.
Ja,
Ne? Und
absolut.
ich setze mich dann dahin, trinke meinen Kaffee oder lese ein Buch oder was auch immer man dann so tut. Und wenn es dann Zeit ist, wieder reinzugehen, dann klappe ich das Fenster in einer Minute wieder zu. Also klappe das untere Element wieder zu. Und das ist insofern eine Nische. Es ist jetzt bestimmt nicht das meist nachgefragte Produkt bei uns, aber es ist ein richtiger Hingucker, immer wieder, weil man mit einem Element, und da muss man sich wieder auch diese typischen Holzdachstühle so ein bisschen vor Augen führen, die ja eigentlich in einem Abstand von 80 Zentimeter, ist regional ein bisschen unterschiedlich, aber sagen wir mal ganz grob 80 Zentimeter, 80, 90 Zentimeter, diese Sparren runterlaufen haben und man also dieses nicht viel Statik oder ehrlicherweise gar keine Statik kaputt machen muss, die man aufwendig nachrechnen und nachkonstruieren muss, sondern dahinter ist sowieso in der Regel nur Wärmedämmung und außen liegen Dachziegel. Ist also relativ einfach nachzurüsten, auch weil es dieser Geometrie von Dachstühlen so fördert und man damit einen so wahnsinnig großen Effekt erzielen kann. Andere, also dieses Thema der Lichtlösung, also mehrere Elemente zu einem Element zu verbinden, das ist ein relativ großes Thema bei uns, würde ich mal sagen. Es gibt zum Beispiel auch so, wir nennen das so ein Atelierfenster, ja gut, wo das quasi das zum 1,90 Meter breit hat, also quasi so ein flachgelegtes, ist in drei kleinere Elemente geteilt, die aber sehr schlank sind, sodass ich dann so eine typische Atelierverglasung habe. Oder andere sind so, gibt es auch, das ist, könnte man so ein bisschen gaubenähnlich, also ein Dachaufbau, der so ein bisschen mehr Kopfhöhe schafft, wahnsinnig viel Licht in den Raum bringt. Also das sind alles so Entwicklungen, wo man sagt, naja, das mag der eine oder andere, mag sich immer noch für das einzelne Fenster entscheiden, in welcher Größe oder Ausführung auch immer. Und andere sagen aber, naja, meine Dachgeschosswohnung, die kann ich so gut vermieten oder selber nutzen oder verkaufen. Also das ist ja ganz, ganz unterschiedlich, wie solche Flächen dann auch genutzt werden. Das ist so ein hochwertiger Raum. Da wollen wir wirklich was Gutes dann verwenden, um eben hinterher dann wieder bei dem Maklersprech, also einen lichtdurchfluteten Raum herzustellen.
Ja, aber das ist eigentlich für mich, ist es, ja, es ist nicht nur ein Hingucker, es ist wirklich etwas, was mir ganz, ganz viel Qualität bringt. Das sind also das sind einfach ja, ich habe auch mal einen Bauvorhaben gehabt, da haben wir genau das Thema gehabt und in der Vorplanung auch so mit drin gehabt. Und dann hieß es aber von der Genehmigungsseite, hieß es dann, diese sogenannten Dachbalkone oder Cabrio-Fenster, umgangssprachlich auch oftmals genannt, bedürfen aber einer Baugenehmigung. Und dann habe ich mich aber gesagt, dann habe ich aber, oder ich war auf dem Stand, nee, also eigentlich brauche ich da keine Baugenehmigung, weil das ja eine temporär genutzte Balkon ist, den ich dann erschaffe sozusagen. Ne? Aber es ist eigentlich ein Fenster. Und da haben wir so ein bisschen hin und her, also es kam gar nicht dazu, dass wir das eingebracht haben, die Genehmigung in der Art und Weise. Aber das Thema hat man halt immer wieder, brauche ich dafür eine Genehmigung oder nicht?
Ja, und das haben wir ganz, ganz häufig, solche Fragen. Und erstmal, so wie du es gesagt hast, Dachfenster sind genehmigungsfrei. Also wenn ich auch an einer Stelle, wo vorher kein Fenster war, wenn ich eins einsetze, brauche ich keine Genehmigung. Jetzt gibt es aber natürlich Dutzende von Situationen, wo es dann doch vielleicht nicht ganz so einfach ist. Da bin ich in einem denkmalgeschützten Haus. Ist nur mein Objekt, ist es Denkmalschutz oder gibt es das Ensemble des Straßenzuges? Ist das oder gibt es eine bestimmte Gestaltungssatzung oder ähnliches? Also deswegen würden wir niemals sagen, ach, mach doch, was du willst, lieber Bauherr, lieber Architekt, das ist ein Dachfenster, hau rein. Das geht natürlich nicht. Und da sind wir haben genug Bundesländer, wir haben genug kommunale Behörden, die dann da das mal so oder mal so auslegen, besonders eben im Erhaltungsschutz, muss man schon gucken. In der Regel, ich habe da wenig Erfahrung mit gehabt, dass es nicht genehmigt wird, wenn wir nicht über Denkmalschutz sprechen. Es hat häufig einen schönen Nebeneffekt, aber auch das können wir nicht per se sagen. Es gibt ja die Notwendigkeit, zum Beispiel im Mehrfamilienhaus, dass man einen zweiten Rettungsweg braucht, der nur über Fenster geschehen kann oder über eine Treppe. An manchen Stellen bieten sich dann tatsächlich aber nur Dachfenster an, weil ich keine anderen Möglichkeiten habe. Und wir haben spezielle Fenster für den zweiten Rettungsweg. Die müssen in der Landesbauordnung bestimmte Größen einhalten. Dieses Cabrio-Fenster, was du ansprichst, ist theoretisch und auch praktisch etwas kleiner als ein zugelassener, also als ein Notausstiegsfenster. Und also nicht für den zweiten Rettungsweg, eigentlich nicht geeignet. Die Feuerwehren finden das ganz häufig, so ist meine Wahrnehmung, trotzdem gut.
Ja.
Weil es eine andere Rettungssituation ist. Es fehlt sozusagen hier einen Zentimeter, aber es ist für die Feuerwehr viel, viel einfacher.
Ja.
Der Mensch, den wir retten wollen, und darum geht es ja, jemanden wirklich sicher aus einem Brandgeschehen herauszubringen, der steht sicher, dem kann nichts passieren, ich kann gut anleitern, ich kann ihn da und so weiter. Also diese Effekte führen dazu, dass es ganz häufig auch, wie gesagt, auch wieder nicht, natürlich nicht garantiert, aber sehr, sehr häufig anerkannt wird als ein zweiter Rettungsweg. Die Feuerwehren kennen das in der Regel, dieses Fenster, und da durchaus gesprächsbereit.
Genau. Also das ist finde ich auch immer. Also ne, wenn man da jetzt nicht, wenn das jetzt ein Zentimeter ist, der fehlt, dann muss man sich überlegen, ja, aber dafür schaffe ich eine Rettungssituation, die deutlich einfacher ist, dann kann man natürlich meiner Meinung nach da das Ganze auch ein bisschen anders betrachten. Okay, kannst du uns was zu den Kosten sagen? Also wenn ich jetzt vergleichen würde, ich habe eine Sanierung, ich will mir ein Dachflächenfenster einbauen oder ich will mir den Dachbalkon einbauen. Welchen Größenordnung, also Material und Einbau, ungefähr Größenordnung, dicke Daumen, keiner werde ich festnageln und sagen, hey, ich habe aber ein Angebot bekommen, das war deutlich günstiger oder deutlich teurer, um einfach nur mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Wo liege ich beim Dachflächenfenster und wo liege ich beim Dachbalkon?
Also natürlich mit jeder Unschärfe, denn du hast es bereits gesagt, man kann einen nicht darauf festnageln, weil es ganz unterschiedliche Ausführungen gibt. Ich würde sagen, ganz grob das Fenster mit einem Rollladen drauf, 1,5, 1,8, oder so plus Einbau. Das sind dann vielleicht nochmal 300, 400, 500, sowas in dem Dreh. Ganz, ganz grob. Und das Cabrio kostet das Fenster 2,5 bis 3 etwa. Ich habe es gar nicht genau im Kopf. Ganz grob.
Aber
es ist ein bisschen komplizierter.
Klar.
Es ist ein einzelnes Fenster, aber nicht 10-mal so kompliziert. Ne?
Yeah.
Also es ist eher, weil es größere Elemente sind, man muss sozusagen mit mehr Masse hantieren. Ne? Es ist im Grunde genommen ein riesengroßes Element, was man dann, ich kenne keine Angebote, wie die Handwerker das abrechnen, aber ich würde sagen, es ist etwas aufwendiger als ein normales Fenster.
Klar. Aber ich finde trotzdem, also, ne, und dann merkt man, bewegt sich eigentlich in einem Preisrahmen. Wenn ich mir jetzt gegenüberstellen würde, ich würde mir einen externen Balkon nochmal dran setzen. Ja, wo liege ich da an Kosten, wenn ich da in das Dachgeschoss einen Balkon mit Stahlbeton und mit Stahlstützen mir hinbauen würden? Also das liegt ja ganz woanders. Und da finde ich das immer eigentlich so ein schönes Mittel, um da das Ganze zu machen. Für diejenigen Zuhörer, liebe Zuhörer, ihr habt jetzt uns gehört, aber ihr habt kein Bild dazu gehabt. Schaut gerne bei mir auf Instagram vorbei. Scroll da runter zu dem Dachflächenfenster. Da seht ihr das. Das ist genau das Velux-Fenster, der Dachbalkon, der in der Ausstellung ist, den ich bei Stober in der Ausstellung gezeigt habe. Da zeige ich das einmal vor, wie der geöffnet wird und was für Riesenvorteile das sind. Also, da gerne mal reinschauen. Und kommen wir zu so langsam ich schaue mit dem Blick auf die Uhr, sehe ich gerade, dass wir schon an der Stunde kratzen. So langsam müssen wir das in die Kurve kriegen. Thema ist ja so ein bisschen die ganzheitliche Planung. Also wie schaffe ich nun den Spagat, den wir ganz am Anfang schon besprochen haben, zwischen Hitze, Blendschutz und der Tageslichtausbeute, die mir dann halt eben diese ganzen Aspekte, die wir besprochen haben, gesundheitlich und so weiter und so fort, Tagesrhythmus und so weiter. Wie kriege ich diesen Spagat denn hin?
Ich glaube, man muss sich tatsächlich sehr genau, je nachdem, worum es geht, ob ich selber bauen will mit einem Architekten oder ob ich sozusagen ein Fertighaus oder ähnliches kaufe, mir sehr genau überlegen, passt das zu meinen Anforderungen. Ich würde mir wirklich einen Augenblick Zeit nehmen dafür. Man tut das. Ich weiß, dass man tausende Entscheidungen treffen muss in der Phase, wo man baut. Ne? Welche Materialien, welche Größen, welche dies, welche das. Das ist kräftezehrend und kann einen so ein bisschen zur Verzweiflung bringen. Aber dadurch, dass das Gebäude so immobil sind, so heißen sie ja nun mal und so sind sie auch, muss ich da wirklich gut drüber nachdenken. Ich würde zum Beispiel dazu tendieren, wenn ich die Möglichkeit habe, an einer Gebäudeecke, ich würde es auch versuchen, Fenster aus zwei verschiedenen Richtungen in einen Raum zu bringen. Das können die allermeisten Räume nicht, weil sie nur eine Seite haben, wo ein Fenster eingebracht werden kann. Und wenn ich die Möglichkeit habe, ist das zum Beispiel ein riesengroßer Vorteil. Ich glaube, so eine Heilmittel gibt es nicht. Man kann das so ein bisschen simulieren oder visualisieren, aber man muss gut drüber nachdenken. Und vielleicht ein Thema hatten wir noch gar nicht jetzt besprochen, passt auch jetzt zeitlich nicht mehr großartig rein, aber es ist häufig und mittlerweile auch so, dass zum Beispiel eine Dreifachverglasung am Ende günstiger wird für den Bauherrn als eine Zweifachverglasung. Das eigentliche Produkt ist etwas teurer, aber wenn ich bestimmte Grenzwerte, zumindest jetzt, Stand Mitte 2024, einhalte, kann ich mir gewisse Anteile über die Einkommensteuer wiederholen, sodass das in Summe nicht diese Dreifachverglasung tatsächlich günstiger kommt als eine Zweifachverglasung. Da reden wir dann ja sehr stark wieder über den Energieverlust, den ich im Winter habe, und weniger über den Energiegewinn im Sommer. Also das ist zumindest, wollte ich jetzt hier noch, weil das eigentlich ein Thema ist, was total überraschend wirkt erst einmal. Also durch die Förderlandschaft, so wie sie jetzt im Augenblick ist, ist es sozusagen vorteilhaft, hochwertigere Fenster einzusetzen als die Zweifachverglasung.
Wobei wir eigentlich auf dem Standard sind, dass Dreifachverglasung in der Regel mittlerweile zu 90-85% eingebaut werden. Ne?
Ja, aber da ist man wieder bei dem Punkt, dass man sagt, naja, ach nee, ich möchte das so einfach wie möglich.
Ja.
Also so wie ich es zu Anfang gesagt hatte, dann sage ich, naja, so einfach wie möglich wäre das. Aber wenn man es genau betrachtet, ich bin dabei, ne, dass es wirklich ein sehr hoher Anteil mittlerweile ist, aber dass er de facto günstiger ist, dann zum Beispiel, als wenn ich eine Zweifachverglasung verwende, finde ich schon überraschend.
Muss vielleicht erwähnt werden oder einfach nochmal vor Augen geführt werden, ne? Und dann ist die Entscheidung eigentlich relativ schnell getroffen, wohin die Reise geht. Ne? Genau. Vielen Dank, Christian, für deine Insights und wirklich das angenehme, schöne Gespräch, was wir jetzt führen durften. Wir haben ja nochmal jetzt gesagt, welche Themen wir nochmal besprochen haben. Kannst du es vielleicht nochmal sagen, wo unsere Zuhörer mehr von oder über Velux und deine Arbeit auch erfahren können? Und magst du nochmal als Schlusssatz was für die Zuhörer mitgeben?
Genau, also wenn Sie das Thema interessiert, velux.de ist eine Webseite, also unsere Webseite, da haben wir auch für verschiedene, je nachdem, wo Sie sich gerade befinden, ob Sie Bauherr sind oder Planer oder Handwerker oder ähnliches, wie wert Sie mit Ihren Gedanken sind, finden Sie da eine ganze Menge an Inspirationen, für die Planer gibt es Planungshinweise und so weiter. Also da gibt es eine ganze Menge auch Referenzen, also schöne gebaute Häuser beispielsweise, die helfen vielen, wenn man noch gar nicht so richtig weiß, wo man hin will, haben wir dann eine ganze Reihe von Projekten zusammengesammelt. Und ja, mein Plädoyer wäre tatsächlich, versuchen Sie, wenn man sagt, früher hat man gesagt, lass die Sonne in dein Herz, das trifft es in diesem Fall nicht ganz, aber nutzen Sie das schlau, das Licht, das ist im Winter wirklich passive solare Gewinne, sagt man, also kostenfreie Wärme. Für den Sommerfall gibt es Technologien und Mechaniken, die das sehr komfortabel aus dem Haus heraushalten. In der Übergangszeit finden Sie es einfach nur großartig, wenn sie in einem gut belichteten Raum sitzen. Es gibt da wenig Menschen, die dann hinterher sagen, ach, das ist aber hell hier, das ist ja, finde ich, nicht so schön. Es gibt ganz wenig Menschen, die das so sagen.
Exakt, so ist es. Ja, danke Christian für deine Zeit, für deine Insights und dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Das, was du, ja, die, wir packen nochmal die ganzen Sachen in die Shownotes rein, Kontaktdaten und so weiter, sodass man da auch natürlich vorbeischauen kann. Ja, vielen Dank dafür und ja, liebe Zuhörer, schaut rein in den Shownotes und wenn ihr weitere sehen wollt, auch auf Instagram, da seht ihr auch das Ganze nochmal in Action. Und dann bleibt mir nur zu sagen, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Immer dran denken, um Bauherr zu werden, schaut rein, bleibt Bauherr mit uns werden. Ciao.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.